Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Till Janzer. Von allen Großstädten in Europa ist Prag beim Angebot an bezahlbarem Wohnraum eine der schlechtesten. Auch das, aber ebenso fehlender sozialer Wohnungsbau zum Beispiel, sind Thema des Festivals Housing First, das derzeit in Prag läuft. Mehr dazu in unserem ersten Beitrag heute. Im zweiten Kurzbeitrag sind wir an der tschechisch-polnischen Grenze unterwegs. Denn zahlreiche Tschechen nutzen mittlerweile in Polen die Möglichkeit zum Besuch eines Zahnarztes, weil es auf der tschechischen Seite nicht genügend gibt. Außerdem sind wir zu Besuch in Pardubice, wo wir Sie auf einen Stadtbummel mitnehmen. Zunächst aber die neuesten Nachrichten aus und über Tschechien, und zwar von Martina Schneibergova.
Die Nachrichten.
Der Vorsitzende der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus, Jakub Michalek, hat am Dienstag die jüngste Entscheidung des Verfassungsgerichts kommentiert. Laut Michalek ermöglichte das Verfassungsgericht mit seinem Befund erneut dem Anno-Partei-Chef Andrej Babiš und ähnlichen Oligarchen Medien zu besitzen. Die Aufhebung der gesetzlichen Änderung, die Lex Babiš II genannt wird, ist Michalek zufolge keine gute Nachricht für die Demokratie. Der Abgeordnete hat vor, eine Änderung des Gesetzes über den Interessenskonflikt im Parlament erneut durchzusetzen. Er erinnerte daran, dass die Mehrheit der tschechischen Bevölkerung der Meinung ist, dass die Politiker keine Medien besitzen und keine Fördergelder in Milliardenhöhe für ihre Firmen schöpfen dürfen. 6 der Verfassungsrichter sind davon überzeugt, dass der Befund zum Lex Babiš II nicht überzeugend wirkt und dass er widerspruchsvoll und nicht durchdacht ist. In ihrem gemeinsamen Standpunkt erinnern die Verfassungsrichter daran, dass der Befund die Judikatur für die Zukunft unverständlich macht. Eine knappe Mehrheit der Verfassungsrichter hat am Dienstag die Gesetzesänderung aufgehoben, mit der die Regeln für den Besitz der Medien und die Einnahme von Fördergeldern durch Politiker verschärft worden sind. Die tschechisch-ukrainische Initiative Hlas Ukraine hat am Dienstagmorgen mit einer Installation vor dem UN-Informationszentrum in Prag auf die Verletzung der Menschenrechte auf den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine aufmerksam gemacht. Die Bürgeraktivisten legten einen 25 Meter langen Teppich vor dem Infozentrum aus, auf den sie juristische Begriffe zu einzelnen Menschenrechtsverletzungen notierten. Den Teppich der mit Füßen getretenen Menschenrechte legte die Initiative symbolisch am Tag aus, an dem in der ganzen Welt der Tag der Menschenrechte begangen wird. Auch der Ort wurde nicht zufällig gewählt. Eine der Bürgeraktivistinnen, Julia Levko, erinnerte daran, dass die UNO entstanden sei, um die Menschenrechte zu verteidigen und Kriege zu verhindern. Auf den besetzten Gebieten tue die UNO dies nicht, betonte Levko. Die UNO ist ihren Worten zufolge durch Russlands Anwesenheit im UN-Sicherheitsrat paralysiert worden. Der australische Opern- und Theaterregisseur Barry Kosky ist am Montag im spanischen Saal auf der Prager Burg mit dem Antonín Dvořák-Preis für das Jahr 2024 ausgezeichnet worden. Während seiner Karriere stellte Kosky mehrere tschechische Opern in den ausländischen Opernhäusern vor. Zu seinen Inszenierungen gehören Rusalka in der Komischen Oper in Berlin, Das schlaue Füchslein in der Bayerischen Staatsoper und Katja Kabanova bei den Salzburger Festspielen. Der Antonín Dvořák-Preis wird seit 2009 von der Akademie der klassischen Musik verliehen. Die Preisverleihung wurde von einem Konzert umrahmt. Es spielt der Prager Philharmonie unter der Leitung von Mark Albrecht. Gesungen haben Kateřina Kněžíková, Katrin Merling, Jarmila Vantuchová und Peter Berger. An der Preisverleihung nahm auch Präsident Petr Pavel teil. Die tschechische Floorball-Nationalmannschaft hat am Montag bei der Weltmeisterschaft in Malmö das Team der Schweiz mit 5:2 besiegt. Damit sind die Tschechen im Viertelfinale und im ersten Platz in der Gruppe A näher gekommen. Am Dienstagnachmittag trifft das Team von Nationaltrainer Jaroslav Berka auf das Team Deutschlands. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Mittwoch überwiegend bedeckt. Im Südwesten und Nordosten Tschechiens gibt es Schnee- und Regenschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis +3 °C.
Vielen Dank, Martina, für die Nachrichten. Der 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. In der Menschenrechtscharta von 1948 sind unter anderem der Schutz der Wohnung und das Recht auf einen würdigen Lebensstandard enthalten. Trotzdem ist Obdachlosigkeit in Tschechien ein großes Problem. Diesem widmet sich am Dienstag und Mittwoch das Festival Housing First, also Wohnen zuerst, in Prag. Daniela Honigmann hat die Details.
Erst muss eine Wohnung gefunden werden, dann lassen sich alle anderen Probleme angehen. Das ist die Idee von Housing First. Seit mehreren Jahren werden in Tschechien Projekte mit diesem Ansatz betrieben, um Menschen aus ihrer Obdachlosigkeit zu helfen. Wie dies geschehen kann und wie komplex die Problematik der persönlichen Wohnungsnot ist, das sind einige Themen des zweitägigen Festivals Housing First, das gerade in Prag stattfindet. Organisiert wird es von der Plattform für soziales Wohnen. Die Direktorin Barbara Birova schilderte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Housing First wendet sich an die meistbedrohten und verletzlichsten Haushalte bzw. an Menschen, die sich in Wohnungsnot befinden. Es geht dabei nicht nur um Obdachlosigkeit, sondern auch um viele andere Probleme. Wichtig ist, dass Housing First das Wohnen nicht als einen Verdienst betrachtet. Vielmehr wird ein Mensch in seiner Verletzlichkeit betrachtet. Er braucht Hilfe, um schnellstmöglich aus der Obdachlosigkeit herauszukommen.
Aktuell gäbe es in Tschechien etwa 161.000 Menschen, die keine stabile Wohnsituation haben, informiert Birova. Darunter seien auch 62.000 Kinder. Diese Menschen wohnen vorübergehend in Billigwohnheimen, unter unwürdigen Bedingungen oder aber auf der Straße. Housing First Programme bieten laut Birova auch Unterstützung von Sozialarbeitern oder Hilfe bei psychischen Problemen an. Diese komplexe Methode werde hierzulande seit mehreren Jahren angewendet, so die NGO-Chefin.
Aktuell laufen zahlreiche Programme in ganz Tschechien. 2016 wurde damit erst in Brünn begonnen und jetzt ist es schon viel weiter. Es gibt inzwischen eine große Zahl von Anbietern, die solche Projekte umsetzen. Sie sind in allen Kreisen zu finden, seien es gemeinnützige Organisationen, Betreiber von Sozialdienstleistungen oder auch Gemeindeverwaltungen.
Es könne auch schon mit Daten belegt werden, dass die Methode Housing First einen positiven Effekt habe, fährt Birova fort.
Aus dem Ausland wissen wir, dass solche Maßnahmen schon seit den 1990er Jahren erfolgreich angewendet werden. Es gibt aber auch Daten aus Tschechien. Sie zeigen, dass diese Methode im Vergleich zu vielen anderen eine Erfolgsquote von bis zu 90% hat.
Vor allem gelinge es, den betroffenen Menschen eine stabile Wohnsituation zu vermitteln, in der sie auch länger blieben, ergänzt die Expertin. Das Festival Housing First bietet nun die Gelegenheit, solche positiven Erfahrungen auch auszutauschen. Am Dienstag werden in Prag Workshops, Stadtspaziergänge oder Besuche von Gemeinschaftszentren und Notunterkünften angeboten. Am Abend sind Interessenten zudem aufgerufen, ihre Wohnung oder ihr Haus für ein geselliges Beisammensein zu öffnen. Am Mittwoch steht dann eine ganztägige Konferenz auf dem Programm, die unter anderem von der tschechischen Menschenrechtsbeauftragten Klára Šimáčková-Lorenčíková eröffnet wird. An einer Podiumsdiskussion nehmen außerdem Vertreter verschiedener Ministerien sowie NGOs teil. Unter anderem wird bei der Konferenz das geplante Gesetz zur Unterstützung der Wohnsituation diskutiert. Derzeit ist nicht sicher, ob es noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann. Dazu Barbara Birova.
Dieses Gesetz ist für uns einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Wir setzen uns sehr dafür ein, denn die Zahl der Menschen in Wohnungsnot wächst. Das Gesetz soll eine komplexe Prävention von Wohnungsverlust ermöglichen und auch jenen helfen, die sich schon in Wohnungsnot befinden. Es kann dann ein System aufgebaut werden und auch dessen Finanzierung. Dadurch gäbe es eine gewisse Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Menschen, die in Housing First Projekten mitarbeiten.
Musik
Wir kommen zu einem anderen Thema. In Tschechien gibt es einen Mangel an Zahnärzten. In der Gegend um Karviná in Schlesien fahren deshalb immer mehr Patienten nach Polen. Die Krankenkassen bezahlen nämlich auch die Behandlung im Nachbarland. Ferdinand Hauser berichtet.
Im mährisch-schlesischen Kreis hatten im vergangenen Jahr rund 150.000 Menschen keinen Zahnarzt. Einige Leute aus der Region fahren deshalb zur Behandlung ins benachbarte Polen. Zu ihnen gehört auch Radomir Bistron. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks erzählt er.
Ich habe einfach nach Dentista Jastrzębie gegoogelt. Das ist von Karviná aus der nächste polnische Ort. Und ich habe einen Treffer ins Schwarze gelandet. Auf die Idee hatte mich eine Mitarbeiterin meiner Krankenkasse VZP gebracht. Sie riet mir, einen Zahnarzt in Polen zu suchen und meinte, dass die Kasse den Eingriff später bezahlen würde.
Die Klinik in Jastrzębie Zdrój hat Bistron seitdem schon rund 10 Mal besucht. Er habe neue Plomben bekommen und sich einige Zähne ziehen lassen, berichtet er. In der Praxis gebe es gut 30 Patienten aus Tschechien. Sie kämen aus Petrovice, Český Těšín, Karviná oder Dětmahovice, sagt Martin, eine Sprechstundenhilfe. Behandelt werden die tschechischen Patienten von Taras Pujda aus der Ukraine. Kommunikationsprobleme mit den Menschen aus dem Nachbarland gebe es nicht, schildert der Arzt. Sie sprechen Polnisch und deshalb könne man mit ihnen einfach kommunizieren, so Pujda. Radomir Bistron betont, dass auf den Rechnungen aus Polen detailliert aufgezählt werden müsse, welche Eingriffe durchgeführt wurden.
Die VZP bezahlt nur Behandlungen, die auch in Tschechien übernommen werden. Deshalb muss sie genau wissen, was gemacht wurde. Als ich das zweite Mal in Polen beim Arzt war, habe ich deshalb darauf geachtet, dass auf der Rechnung auch alles aufgeführt wird. Dass die Rechnung auf Polnisch war, stellte für die VZP kein Problem dar.
Die VZP ist mit über 6 Millionen Kunden die größte Krankenkasse in Tschechien. Eigenen Informationen zufolge hat sie in diesem Jahr bisher 300.000 Kronen, also rund 12.000 Euro, für Zahnbehandlungen in Polen an die Versicherten ausgezahlt. Insgesamt registrierte man 80 Patienten, die aus Tschechien in das nördliche Nachbarland fuhren, um dort Zahnbehandlungen durchführen zu lassen.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Pardubice oder auf Deutsch Pardubitz liegt etwa 100 Kilometer östlich von Prag an der Mündung der Chrudimka in die Elbe. Mit ihren rund 92.000 Einwohnern ist es die 9. größte Stadt Tschechiens. Martina Schneibertkova lädt sie in den folgenden Minuten in die historischen Gässchen von Pardubice ein. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise vom Februar dieses Jahres.
Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise.
Pardubice wurde zum ersten Mal Ende des 13. Jahrhunderts erwähnt. Damals befand sich an der Stelle des heutigen Stadtzentrums nur eine kleine Siedlung nahe eines Klosters. Den größten Aufschwung erlebte Pardubice im 16. Jahrhundert unter den Pernsteins. Die einflussreiche Adelsfamilie ließ ein prächtiges Renaissance-Schloss an jenem Ort errichten, an dem zuvor eine Wasserfestung stand. Außer dem Schloss gibt es in Pardubice aber auch zahlreiche weitere historische Sehenswürdigkeiten. Sie befindet sich vor allem im historischen Stadtzentrum. Diese steht seit den 1960er Jahren unter Denkmalschutz. Vom Bahnhof sind es mit dem Bus 4 oder 5 Haltestellen bis in die Altstadt. Die Straße Třída Míru führt direkt zu einer der Dominanten des Zentrums, dem Grünen Tor. Helena Jaklová bietet Führungen auf Deutsch durch Pardubice an. Sie begleitet mich. Bevor wir durch das Tor gehen, erzählt sie.
Hier vor dem Turm stehen wir an der Grenze zwischen Modernität und Geschichte. Die Modernität, also das ist zum Beispiel hier von uns, das Hotel Grand. Das wurde in der Ersten Republik aufgebaut und anstelle des ehemaligen Hotel Cotel. Und ganz gegenüber steht das Palais von Hübski. Das ist ein Gebäude, das eigentlich an die Teilnehmer der Parforce-Jagd vermietet werden sollte. Der Inhaber machte jedoch Pleite und dann wurde das verkauft an die Familie Hübski, die dann Büros und Geschäfte errichtet hat. Wenn wir ein bisschen links schauen, sehen wir einen anderen Schatz von der Architektur und das ist das Stadttheater. Das Theater wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut im Jugendstil und wir sehen also links auf den beiden Seiten die Mosaiks von der Geschichte. Also das ist das Gericht von Le Bouchard und Žižka vor Prag. Um das Gebäude herum sehen wir die Büsten von berühmten böhmischen Schriftsteller, Dramatikern und Musikern, also zum Beispiel Bedřich Smetana, Josef Kajetantil und so weiter. Und ganz oben, Cherche la Femme, sehen wir eine Statue des Genies. Und das Vorbild für diese Statue sollte die berühmte Opernsängerin Emma Destinova sein.
Bevor es weiter durch das grüne Tor auf dem Platz Bernstinské náměstí geht, macht Helena Jaklová noch auf ein Relief an der Fassade des Turms aufmerksam. Dieses beschreibe die Entstehung des Stadtwappens von Pardubice, sagt die Expertin und erzählt dazu die Legende.
Wir sehen hier einen tapferen, also der Sage nach, einen tapferen Ritter, Ješek von Pardubic, der als Mitglied des Heeres von Friedrich Barbarossa in Mailand kämpfte. Und unglücklicherweise ist das Tor von Mailand gefallen. Sein Pferd wurde halbiert. Ješek von Pardubice brachte den vorderen Teil vom Pferd mit nach Pardubice. Und seit dieser Zeit entstand dieses Stadtwappen. Also auf dem roten Feld haben wir ein silbernes Pferd. Die Geschichte jedoch ist viel prosaischer. Das Heer wurde ein bisschen verhungert. Es mangelte an Essensvorräte und deshalb mussten sie in die Stadt, um etwas zum Essen zu besorgen. Und diese Ritter mit Ješek auch wurden ertappt und mussten fliehen. Und die haben das nicht ganz geschafft, aber das Essen haben sie mitgebracht. Und deshalb ist es also die Geschichte mit dem Pferd passiert.
Durch das grüne Tor und das Gässchen Zelenobranska, das nach dem Tor benannt wurde, geht es zum weitläufigen Marktplatz, dem Pernsteinplatz. Wilhelm von Pernstein war als der Obersthofmeister von Böhmen ein sehr einflussreicher Mann. 1491 erwarb er Pardubice. Damals bestand die Stadt nur aus Holzhäusern, die 1507 bei einem Brand vernichtet wurden.
Nach diesem Brand entschied sich Wilhelm von Pernstein, die Stadt neu aufbauen zu lassen. Deshalb also rief er den Baumeister seiner Bauhütte und das war der Meister Paul und der entwarf diesen Platz in der heutigen Form und eigentlich auch die Türme oder Tore. Also der Turm, der grüne Turm war zuerst einstöckig mit dem Vorturm und hier wurde die Durchfahrt nach Prag errichtet.
Den zweiten Aufschwung erlebte die Stadt unter Johann von Pernstein. Er ließ die Stadt nach dem zweiten Brand von 1538 wieder aufbauen. Denn nur 7 Häuser seien damals vom Feuer verschont geblieben, sagt Helena Jaklová. Sie beschreiben den damals erbauten Teil des Marktplatzes.
Das sind prachtvolle Renaissance, zweistöckige gemauerte Häuser. Also der Jan von Pernstein hat sich mit Ješek von Olmütz, mit dem Baumeister Ješek von Olmütz verbunden. Und der musste ganz strikt also diese Häuser entwerfen. Wir sehen, dass die Fenster total regelmäßig sind. Ansonsten sehen wir also die prächtigen Fassaden, die in den letzten Jahrzehnten rekonstruiert wurden. Vor uns auf der östlichen Seite überwiegen die Barockfassaden. Die wurden mit dem Laufe der Zeit rekonstruiert. Renaissance-Fassaden, das sind diese typischen Häuser, also von der westlichen Seite. Und dann sehen wir die Bauten in dem klassizistischen Stil. Also das alles sehen wir hier auf dem Bernsteinplatz.
Vom Bernsteinplatz geht es durch die Straße Klášterní weiter zu einem der ältesten Bauwerke in Pardubice. Die Kirche Maria Verkündigung stammt von 1349.
Diese Kirche wurde vor einer bedeutenden Persönlichkeit nicht nur von Pardubice, sondern von ganz Böhmen gegründet, und zwar von Arnošt von Pardubice. Also dieser stammte aus der alten Familie der Herren von Pardubice. Sein Vater Arnošt von Hostíně ließ ihn in Padua und Bologna Jura und Theologie studieren. Und der Arnošt von Pardubice, der machte eine prächtige Karriere am Hof des Kaisers Karls IV. Also er wurde 1343 zum Prager Bischof gewählt, dann später zum Prager Erzbischof und begleitet den jungen Karl IV. Zur Krönung zum Kaiser. Er legte auch den Grundstein zu der späten Sankt Veit Kathedrale. Also sein Anfang liegt in Pardubice und er wurde auch zum Patron der Stadt genannt.
Zurück über den Bernsteinplatz geht es in die Bernsteingasse. Helena Jaklová macht auf ein altes Haus aufmerksam, dessen Fassade mit großen Malereien verziert ist.
Wir stehen jetzt in der Bernsteingasse, einer der ältesten Gassen der Altstadt von Pardubice, und wir stehen vor dem Haus Nummer 11, das sehr schmutzig aussieht, aber das ist die ursprüngliche Gestalt aus dem Jahre 1507. Die Fassade ist ursprünglich und bei der Rekonstruktion wurden Nischen mit Gemälden entdeckt, die das damalige Leben dokumentieren. Ganz oben sehen wir den König, der alles beobachtet in der Nische. Und unter dem König sehen wir einen Adeligen mit der Pike und dann eine Dame mit dem Schwert. Und in der Mitte, das ist etwas ganz Alltägliches, sitzt ein Trinker am Bierfass, also mit einem Bierkrügel in der Hand und trinkt Bier. Und oben über dem Kopf hat er die Tabelle mit 5 Strichen, also wir können sogar sehen, wie viel Bier er schon hinter sich hat.
Durch eine Passage im historischen Haus kommt man an einigen restaurierten gotischen Häuschen vorbei, in eine malerische Ecke, zum Wernerufer.
Wir bleiben immer noch in Pardubice, aber wir können das also Pardubice Venedig nennen, weil hier also die alte Kaiserrinne durchfließt. Das Wasser und das Wassersystem und Teichsystem, das war eine Priorität von der Familie Pernstein, und diese Kaiserrinne, das ist auch ihr Werk. Der Wernerufer bekam seinen Namen nach dem berühmten Bürgermeister Werner, der eine Gerberei hatte und deshalb viel Geld verdiente und konnte hier auch investieren. Hier sehen wir das Gebäude der alten Kaisermühle, und früher waren sie Fleischgeschäfte und zum Beispiel auch diese Gerberei. Beim Einstieg in dieses sogenannte Pardubice Venedig sehen wir eine Reihe von kleinen Häusern, die ursprünglich aus der gotischen Zeit stammen. Also diese Häuser gehören auch zu dem ältesten Aufbau in Pardubice.
Vom Pardubice Venedig führt die Straße Kostelní zur Bartholomäuskirche. Ursprünglich befand sich der Eingang zur Kirche an der Nordseite des Sakralbaus. Am Portal über dem Eingang schildert ein steinernes Relief die Entstehungsgeschichte des Wappens der Familie Pernstein. Mit dem Bau der Kirche sei Anfang des 16. Jahrhunderts begonnen worden, erzählt Helena Jaklová.
Zweck dieser Kirche war, eine Gruft für die Familie Bernstein zu errichten. Und das Wertvollste in der Gruft, das ist der Marmorgrabstein von Wojciech von Bernstein. Das befindet sich unten in dieser Kirche. Diese Kirche wurde im gotischen Stil gebaut mit Renaissance-Mitteln. Also diese Giebel, die zeigen schon auf die Renaissance. Wir gehen jetzt ein Stück herum und sehen etwas ganz Besonderes. Also wir stehen jetzt an der westlichen Seite der St. Bartholomäuskirche und das ist der aktuelle Eingang in die Kirche. Es scheint also im Renaissance-Stil aufgebaut zu werden. Das ist wieder auch jedoch nicht der Fall. Dieses Vorzimmer stammt jedoch aus dem Jahre 1912 und wurde nach dem architektonischen Entwurf von Bożar Dvořák gebaut. Auf dem Giebel sehen wir drei Gemälde von Mikuláš Aleš. Das ist die heilige Ludmila, der heilige Wenzel und der heilige Prokop.
An der Nordseite der Bartholomäuskirche vorbei geht es bei der Führung zurück durch die Straße Kosteln bis zur Kreuzung. Dort biegt Helena Jaklová nach links in die Sámecká ab, also in die Schlossgasse. Nach ein paar Schritten eröffnet sich ein dreieckiger kleiner Platz, der Bestandteil der alten Stadtbefestigung ist.
In der Mitte dominiert diesen Platz ein Empirebrunnen und um uns herum sehen wir die Gebäude, die zu den wirtschaftlichen Gründen dienten, dann als Ubikationen für Soldaten. Und in dieser Ecke Richtung Schloss sehen wir einen Turm, der eigentlich schon das Schloss befestigen sollte. Und hinter diesem Turm war eine feste Holzbrücke. Hinter dem dreieckigen Platz eröffnet sich vor uns schon der prächtige Blick auf das Schloss und wir schreiten jetzt auf dem sogenannten Hungerdamm. Es passierte nämlich im Jahre 1804, dass durch Hochwasser diese hölzerne Brücke abgerissen wurde. Und also dieses Hochwasser vernichtete alles. Also die Leute hatten nichts zum Essen und der damalige Schlossverwalter entschied, dass die Leute also die Erde von dem Hochwasser hierher bringen und einen festen Damm so bauen. Und so haben die Bürger von Pardubice diesen Hunger nach dem Hochwasser überstanden.
Wie Helena Jaklová weiter erzählt, wurde die Holzbrücke 1804 bei einem Hochwasser zerstört. Allgemein richtete die Flut damals relativ große Schäden in der Stadt an. Der Schlossverwalter forderte daher die Menschen auf, Erde hierher zu bringen und einen festen Damm zu bauen. Deswegen hätten die Bewohner von Pardubice das Hochwasser gut überstanden, erzählt Helena Jaklová vor dem Eingang ins Schlossareal und macht auch den Park aufmerksam.
Um das Schloss herum befindet sich der prächtige Schlosspark und von dieser Seite vor dem Eintritt in das Schloss sehen wir links von dem Schloss den hinteren Teil des Bernsteinplatzes, der Pardubitzer Nürnberg genannt wird.
Pardubice hat ansonsten unterschiedliche Attribute. Am häufigsten wird es als die Stadt des Lebkuchens bezeichnet. Gibt es dafür eine Erklärung oder eine Legende?
Die erste Erwähnung stammt schon vom Jahre 1515 aus der Zeit Wilhelm von Bernstein. Viel bekannter jedoch ist die Redewendung, man weiß, was Lebkuchen in Pardubice kostet. Und diese Redewendung stammt aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, als ein Jäger zu dem Markt nach Pardubice kam, um ein gejagtes Tier zu verkaufen. Dieser Jäger hat sich jedoch in der Stadt vergessen und hat gefeiert, etwas getrunken, schöne Zeit gehabt und als er nach ein paar Tagen nach Hause kam, brachte er seiner Frau nichts mehr als ein hartes Stück vom Pardubice Lebkuchen. Und die Frau war nämlich sehr sauer und sie hat gefragt, das hast du für das ganze Geld gekauft? Und er hat gesagt, ja, du hast keine Ahnung, was der Lebkuchen in Pardubice kostet.
Das war Radio Prag International. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.